Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Ready for Review. Wie immer mit der einzigartigen, wunderbaren, ganz, ganz tollen Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ah, busy, busy, busy. Gleich vorweg, das ist der 15. Februar und die letzte Folge, die schon ein bisschen älter ist, ist noch nicht fertig, obwohl die Sandra schon die Shownotes geschrieben hat. Ich habe viel, viel, viel zu tun gerade. Viele, viele Projekte und viel Privates und Gedöns. Nichts Schlimmes, wobei ja letzte Woche war ich krank, aber das ist jetzt nur eine billige Ausrede für eine Woche.
Naja, sag mal so, du hättest sagen können, du hast feste Karneval gefeiert und so hast die Karnevalsbronchitis gehabt, dann wäre alles gut gewesen.
Ich hatte es ja schon vor Karneval, ich habe quasi so wild vorgefeiert.
Ja, ja.
Ja, ich habe mich als ITler verkleidet.
Ja, Axel hatte, der Axel hatte Anfang des Monats Geburtstag und wir haben Karneval Samstag gefeiert und dann hatte eigentlich mit Kostümparty gemacht. Nur wer war nicht kostümiert, die Sandra, und dann haben die alle gesagt, als was gehst du denn? Ich so als ITler.
Boah, total authentisch, voll das hochwertige Kostüm.
Ja, genau. Ich habe extra mir ein Polohemd angezogen.
Oh, ja. Oh. Kragen hochgemacht. Ja.
Genau. Hab den ganzen Tag Cola getrunken und ja.
Ja, hervorragend. Genauso muss also, das sein.
Ja. Naja, aber jetzt geht's halt die Erkältungswelle nach Karneval halt rum. Also ich bin auch verschont, aber alle anderen nicht.
Okay. Ja, dann versteck dich entweder ganz gut oder...
Oder ich habe einfach Glück. Ich meine, ich war heute auch schon im Fitnessstudio, da bin ich auch unter Leuten, deswegen vielleicht bin ich einfach nur, hab ein gutes Immunsystem.
Vielleicht musst du die auch alle nur böse angucken, damit die so ihre 3 Meter Abstand halten, oder?
Ja, oder so.
Oder
ja.
Selber husten die ganze Zeit, dann alle denken so, uiuiuiui, das will ich mir jetzt nicht einfangen.
Aber da sprichst du was an. Ich glaube, also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, aber was mich wundert, ich meine, ich sag ja, jedes Hinweisschild hat ja eine Vorgeschichte. Und was mich wundert, ist jetzt im Fitnessstudio, dass sie Hinweisschilder aufgehängt haben, dass wenn man sich krank fühlt, doch bitte nicht zum Training kommen soll.
Ja, das sollte man.
Das ist so. Ja, also ich weiß nicht, das ist so eine, ich würde sagen, eine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht ist es nur meine Selbstverständlichkeit, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich könnte jetzt peinliche Geschichten erzählen, warum man in einem anderen Fitnesscenter vor vielen Jahren mal ein Schild hätte machen können, nach größeren Blutabnahmen bitte keinen Sport machen.
Oh, okay.
Und zu meiner Verteidigung, ich habe einfach nicht dran gedacht abends, das war so im Rhythmus, ne? Ja. Und dann war ich mich so am Warmmachen und habe auf einmal gemerkt, warum ist denn mein Kreislauf so? Da war alles gut gegangen, war nichts Wildes, also musste mich nur mal... Ich habe dann nach dem Warmmachen aufgehört.
Ja gut, aber dann hast du ja... Sag mal so, der Wille war da, ne?
Stets bemüht.
Nur der Körper war nur der Körper war schwach.
Ja, genau.
Ach, scheiße. Okay, gut, sorry.
Okay.
Okay. Ja. Okay.
Ja, okay. Willkommen bei Ready for Review.
So, jetzt, wo die Leute das nicht sehen können, ich habe gerade auf dem Board geschaut und festgestellt, dass ich was vergessen habe, aber okay.
Ah.
Aber das mache ich jetzt aus dem Stegreif.
Ja, und das richtige Rezept, das kann nämlich eigentlich nur das Rezept sein.
Ja, genau.
Das andere, aber was ja noch ginge, wäre jetzt, wenn du so ganz leise tippen würdest und dann irgendwann ganz leise Axel im Hintergrund. Wir sehen uns ja gerade im Discord.
Du, Axel ist am Zocken und du glaubst ja wohl nicht, dass er jetzt aufhören wird zu zocken, um mir ein Rezept zu holen.
Ja.
Oh. Ja. Das Leben der freut sich heute sehr, dass wir aufnehmen, weil er den Grund hat, zocken zu gehen. Ich habe im Kalender gesehen, ihr trifft euch ja, da kann ich ja zocken gehen.
Ach ja.
Ja. Ja. Gut.
Ja. Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und
ja.
Eine Sache ist jetzt nur mit den Veröffentlichungen. Wir sind jetzt Anfang des Jahres, und daran bin ich alleine schuld, nicht ganz so regelmäßig, wie wir das sonst waren. Normalerweise machen wir alle 2 Wochen eine Folge. Jetzt hatten wir schon, ich glaube, einen Monat dazwischen. Oh Gott, so lange habe ich noch nie für eine Folge schneiden gebraucht, aber okay. Und auch die nächste Folge wird wahrscheinlich ungefähr einen Monat auf sich warten lassen. Danach sind Bestrebungen da, wieder in den 2-Wochen-Rhythmus zu kommen, aber ich sag mal, bis April, habt Nachsicht mit uns. Busy, busy, Arbeit, Arbeit und danach wird es vielleicht wieder mehr.
Oder auch nicht.
Mal gucken. Ja.
Aber die Ho wie sagt der Wiener, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Ach, ich finde ja 2 Wochen
Nein,
immer
nein,
ganz
nein,
witzig. Ja.
also nee, wir bemühen uns, aber manchmal kommt das Leben dazwischen.
Ganz genau. Und dann lieber ohne Stress Podcast-Folgen machen, als irgendwie so gestresst und unter
Jo.
Zugzwang. Das hört ihr dann auch und das macht dann, glaube ich, niemandem Spaß. Dann könnt ihr euch umso mehr auf unsere Folgen freuen. Könnt ihr wieder auf einfache Geschwindigkeit anhören, damit ihr länger was davon habt. Oder auf
Genau.
halber Geschwindigkeit.
Oder
Ja.
ihr hört die alten Folgen noch mal nach.
Genau. Oder ist jetzt eure Chance, wenn ihr die alten gerade nachhört, jetzt aufzuholen? Ne? Ja.
Genau.
Genau. Und das zweite ist was Technisches, denn wie ihr hoffentlich nicht hört, haben wir einen technischen Schritt zurückgemacht. Wir waren die ganze Zeit bei Zencaster. Und ich weiß ja noch nicht, ob es in der Folge drin ist oder nicht. Ich glaube, ich habe es rausgeschnitten. Am Ende der letzten Folge geht es irgendwann um Zencaster und dann sage ich irgendwie so einen Satz so sinngemäß, das klappt ja ganz gut alles. Und ohne Witz, direkt danach ist die Verbindung abgebrochen. Das ließ sich alles noch ganz gut schneiden. Und dann habe ich mir gedacht, na naja, gut, ein Tool, was mir so diesen Stress macht, weil bei der Aufnahme finde ich schon gut, wenn ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass die Verbindung abbricht. Das brauchen wir nicht, da muss man kein Geld für bezahlen. Und deshalb sind wir jetzt wieder beim guten alten Studio Link.
Ja, back to the roots.
Und wir haben auch den Aufnahmeknopf gefunden. Es scheint alles zu klappen.
Ja. Sandra muss dran gleich nur denken, nochmal die Aufnahme hochzuladen.
Ja.
Aber das kriegen wir hin.
Und ein Spoiler, das weißt du nämlich auch noch nicht. Ich glaube, wir haben bald wieder das Thema Taskmanagement für unseren Podcast.
Ach, wunderbar.
Hier steht nämlich gerade in unserem Lieblingstool, dass wir nur noch bis zum 26. Februar die kostenlose Testversion nutzen können.
Ja, sehe ich auch gerade, aber ich hatte gedacht, dass sie das wieder drunter graden.
Haben die uns hochgegradet?
Ja, da kam eine E-Mail, dass dass du jetzt 10 Tage lang die Premium-Geschichte kostenlos testen kannst.
Ach so, da siehst du mal, wie gut ich diese E-Mails lese. Oder ich habe die irgendwann abbestellt. Ach so, das heißt danach. Ach so. Das
Also
heißt.
hoffe ich mal nicht immer, wenn das jetzt anders ist, dann habe ich echt ein Problem. Dann habe ich ein Migrationsprojekt vor mir.
Lieber schon mal Backup ziehen, ne?
Oh, da sagst du was, da sagst du was.
Ah, das ist wirklich. Deshalb lande ich auch wieder am Mac immer wieder bei der Standard-Erinnerungen-App, obwohl das nicht die beste App aller Zeiten ist. Aber die tut wenigstens. Beziehungsweise die kannst du am Mac auch als Backend für andere Apps nutzen. Irgendwie, sobald du so auf Dienstleister angewiesen bist, ist das unter Umständen doof.
Ja, aber ja, also sag mal so, ich wäre ja bereit, für die Basisversion auch irgendwie 1 € im Monat zu zahlen oder so, ja?
Ja.
Also, aber das bieten sie ja irgendwie auch nicht an. Also, mir ist halt der Sprung zu diesem Bezahlenden einfach zu hoch. Und ich brauche die Features nicht, ne?
Ja. Genau,
Aber das
also es
Thema.
steht hier aber noch immer noch gratis bis zu 3 Projekte mit unbegrenzter Anzahl Projektmitglieder, das ist immer noch da. Aber wie gesagt, die Pro-Version kostet dann Monat, wobei das sind, nee, warte mal, das sind, was ist denn das? Das ist die Schre Ui, Ui, Ui. Okay, die Pro-Version kostet dann monatlich 12,50 €. Das ist zu
Ja,
viel.
und das ist zu viel. Also für 12,50 € zahle ich jetzt für meine Backup-Lösung, ja, monatlich.
Ja, genau. Also das sind ja schon fast die Preise, die wir bei Podigee zahlen. Und da bekommen wir wesentlich mehr dafür für das Geld. Oder mehr, sagen wir, mehr Funktionalität, die wir brauchen. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Ich will denen ja
Genau,
nicht.
das ist die bessere
Ja.
Formulierung. Aber wie gesagt, also es geht nicht darum, dass ich hier alles kostenlos haben möchte. Ich wäre bereit, ein Euro oder 2 € im Monat zu zahlen, damit ich zumindest die Werbung und die Erinnerungs-E-Mail, ich soll bitte auf einen Bezahl-Premium-Account wechseln, einfach mal nicht bekomme.
Ja, Aber die hören leider noch nicht bei uns im Podcast. Wenn ihr jemand von Meistertask kennt, empfehlt den doch mal unseren Podcast, ja? Der offizielle Meistertask Fast Fan Podcast. Also,
ja, Fast Fan. Aber genau. es ist auf dem absteigenden Ast.
Das ist leider wahr. Also Sandra, dann heißt es irgendwann nächstes Jahr ist unser großes Projekt, unsere eigene To-Do-App zu entwickeln.
Oh nein.
Was kann schief gehen?
Genau, genau. Genau das.
Genau. Was auch schief gehen kann, hören wir jetzt in meiner Lieblingskategorie, nämlich bei Sandra lernt kochen.
Ich hatte überlegt gerade, es mit euch den Kampf, ob wir doch vielleicht Family IT Support machen.
Was?
Ist aber kein richtiger IT Support. Denn ich kann eine Anekdote erzählen. Mein Vater wurde Opfer eines Tochtertricks.
Oh, du hast ihm eine WhatsApp geschrieben.
Aber der ist nicht drauf reingefallen.
Ach so.
Nein, der ist aber nicht drauf. Nee, er hat einen Anruf bekommen.
Oh.
Auf dem Festnetz. Ich erzähl's einfach mal. Vielleicht ist es ja lustig. Ich finde sie lustig. Er hat einen Anruf bekommen und hat sich jemand gemeldet und mit den Worten: Hallo, hier ist deine Tochter. Und so melde ich mich ja nie. Das hat ihn schon stutzig gemacht. Und mein Vater, wie schlagfertig er ist, fragte er: Ja, welche Tochter denn? Und die Stimme sagte: Ja, deine Älteste. Und er so: Aus der ersten Ehe oder aus der zweiten Ehe?
Sehr gut.
Naja, da fing die, also hat dann halt Weinen halt vorgetäuscht. Ja, willst du deiner Tochter nicht helfen? Ich bin hier in Schwierigkeiten. Ich brauche Geld. Und er so: Ja, aber sag doch mal, aus welcher Ehe bist du denn? Und dann hat er dann gemerkt, sehr gut, dann hat er dann gesagt: Naja, ich will ja nicht so sagen. Ja, wie viel Geld brauchst du denn? 200.000? 300.000? Wo soll ich das Geld dir überweisen? Naja, auf jeden Fall hat dann die Person aufgelegt.
Oh. Da hat man einmal die Chance auf 200.000. Ich kenne das, ich rufe regelmäßig Sandras Pater an.
Und sagst ihr: Hier, hallo, hier ist deine Tochter noch.
Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand's witzig, aber ich muss sagen, mein Vater war sehr, sehr selbstreflektierend. Der meinte so zu mir: Noch erkenne ich das, wenn du nicht anrufst.
Ja, das ist gut, ja.
Ja, also, ja, ich weiß, es war kein Family-IT-Support, aber ich fand es trotzdem witzig.
Ja, ist ja vielleicht so Family-IT-Support für andere, ne? Also, wenn da,
ja, genau.
Sachen gibt's.
Ja.
Ach, ja.
So, aber jetzt habe ich mich mental vorbereitet auf Daniels Lieblingskategorie.
Die da heißt Sandra lernt kochen und wo du wieder was sehr Leckeres zum Essen mitgebracht hast.
Ja, und zwar, ich hatte ja ein Kochbuch zu Weihnachten geschenkt bekommen, wo ich nicht sehr amüsiert darüber war. Aber anyway, das Kochbuch war da und wollte bekocht werden. Und das war ja von Hensler, das ist die schnelle Nummern. Und das erste Rezept hat mich gleich angetan: Kartoffelrösti mit Tomatenmozzarella.
Ja, gut.
Und dazu, also das sind für Portionen, also alles Portionen in diesem Buch sind für zwei Leute. Das heißt, ihr nehmt zwei mittelgroße Kartoffeln, die werden geschält und grob gerieben, mit Salz und Pfeffer gemixt und dann mit Rapsöl in einer Pfanne halt beidseitig gebraten. In der Zwischenzeit nehmt ihr zwei Mozzarella und zwei mittelgroße Tomaten, schneidet sie in Scheiben. Die Tomaten werden ein bisschen mit Mehl betupfert. Und wenn die röstig halt fertig sind, inzwischen, also die kann man in Küchenpapier, damit sie ein bisschen Fett absaugen, legen. Und in der Zwischenzeit wird immer auf einer heißen Pfanne, am besten auf größter Hitze, werden die Tomaten und Mozzarella kurz angebraten. Und damit Basilikum halt auf den Röstis halt dann serviert.
Der Mozzarella wird ja auch mit meliert,
ja.
Oder? Okay.
Ja, das wird mitgebraten. Das ist der Clou, der Trick bei der ganzen Sache. Deswegen muss die Pfanne ganz heiß sein. Der kann nur ganz kurz angebraten werden, weil sonst verfließt er. Das heißt, ich brauchte auch 3 Anläufe, bis der Mozzarella-Käse so aus war auf dem Foto. Also der Trick ist halt, sehr heiße Pfanne, rein, gefühlt 5 Sekunden warten und wieder raus, dass er schon so eine Kruste, schön warm ist, knusprig ist und dann auf den Rösti drauf.
Ja, klingt sehr, sehr lecker. Und was sagen unsere Kategorien?
Ja, ich würde sagen, genau. Es war ein Essen wie für Sandra gemacht. Und ich war so ein bisschen skeptisch mit den Rösti, dass man dann also ich kenne ja normalerweise, musst du ein bisschen Mehl reintun, ein bisschen Ei. Und anscheinend hat das vollkommen ausgereicht mit der Stärke von der Kartoffel selber, dass das halt auch was wird. So, in der Mittagspause kochen essbar, definitiv. In der kleinen Büroküche kochbar, ich finde auch. Im Büro essbar auch. Und skalierbar zwischen nur ich und ganzes Team. Da bin ich ein bisschen skeptisch wegen Kartoffelreiben. Ja. Für zwei Personen ist das halt noch gut machbar. Wenn du aber ein großes Team hast, dann würde ich eher eine Küchenmaschine dafür nehmen. Und dann ist es, ja, da brauchst du wieder mehr Gerätschaft dafür.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob sich das gut vorbereiten lässt, also dass du die Kartoffeln zu Hause reibst, weil die nehmen ja
irgendwann
Farbe an, das willst du ja alles
genau,
nicht.
Genau,
ne?
Das geht nicht, das musst du frisch zubereiten.
Ja, aber sehr lecker. Bist du denn sonst auch zufrieden mit dem Kochbuch, was du da hast?
50-50. Also waren ein paar Rezepte, wo ich mir gedacht hatte, ja, okay, war ganz nett, aber wird das nicht nochmal kochen? Also Beispiel war, da gab es eine Idee für einen Fischburger. Und da bist du Fischfilet halt am Zerkleinern. Und ich fand das jetzt, war jetzt nicht so mega lecker. Und dann fand ich so, also wenn ich Fischfilet da habe, dann würde ich das eher anders verarbeiten wollen als für einen Fischburger.
Ja, also ich habe ja diesen 100 Klassiker, habe ich ja letztes Mal schon erzählt.
Ja.
Da habe ich jetzt echt viel draus gekocht. Nicht alle Gerichte sind perfekt. Also sind ein paar dabei, die würde ich jetzt... nicht, also eins würde ich nicht nochmal kochen, das ist jetzt nicht schlecht geschmeckt, aber es hat auch nicht so super gut gekocht, geschmeckt. Aber die meisten sind sehr gut. Also das kann ich wirklich empfehlen, wer so auch so Klassiker-Rezepte haben will, so wie von Oma. Das kann ich weiterhin sehr empfehlen, das Buch. Ist wirklich sehr gut.
Ja,
und alle Rezepte
ja.
So auf einer Seite, das finde ich sehr angenehm, ist alles sehr kompakt. Immer so ein paar
ja,
Tipps dabei, ja.
Also das finde ich halt jetzt auch und ich koche mich halt ein bisschen durch und die Sachen, die ich dafür gut empfinde, kommen hier auch auf dem Podcast dann vor.
Ja, sehr schön. Das freuen wir uns.
Ja.
Gut, kommen wir zu News des Monats. Und es ist News des Monats, weil wir es aus Gründen nicht in Ramsch aus dem Modem packen können. Und ich versuche mal so anzuteasern, die Sandra wollte vorne auf der Welle mitschwimmen. Ja, was...
Ja.
Oder
war sie nicht mehr da?
Dann war die Welle nicht mehr da.
Ja, die Grüße gehen raus an Christian. Ich hatte im Fokus von Linus das Chat Porsche ja in deren Adventskalender entdeckt. Und da sag ich so, ey cool, das guckst du dir mal an. Und prompt in der Woche, wo ich das angucken wollte, da kam auch die Meldung, dass das Projekt wieder archiviert worden ist. Und es wurde so archiviert, dass ich, wenn ich auf die Webseite draufgegangen bin, dass die Seite nicht mehr verfügbar war. Also, ja, das war so, ja. Ich wollte mitschwimmen auf der großen Welle und das war's. Ja, jetzt die Frage, worüber redet die Sandra? Und zwar, Jet Porsche war jetzt ein Projekt von dem Erfinder von Ansible. Und das, was ich mir nach dem Adventskalender mal kurz angeschaut hatte, das sah so nach Ansible aus, sollte aber alles viel schneller sein und viel cooler und was weiß ich was. Und da dachte ich so, okay, vielleicht ist es halt eine, da hat jemand halt wieder aus den Fehlern gelernt von Ansible und wollte halt daraus was Besseres halt noch hinstellen. Und deswegen war das für mich interessant gewesen. Vor allem, das sah auch wie Ansible aus. Das heißt, da habe ich mir die Lernkurve halt niedrig vorgestellt. Aber jetzt, wo ich mich da länger beschäftigen oder mir genauer anschauen wollte, ja, da war die Seite nicht mehr verfügbar und dann konnte ich das aus meiner Bucketlist wieder wegstreichen.
Oder abhaken. Geschafft. Ich weiß alles
ja,
im Internet
oder so,
über
genau,
Chipboard.
Genau.
Experte. Ja, sofort.
Genau.
Haben die denn irgendwas geschrieben, warum die, also das so komplett offline zu nehmen, ist ja schon ein harter Schritt.
Ja, das Krasse ist, es gibt wohl einen Blogpost, aber der ist auf der Seite, dass die offline ist.
Oh.
Also deswegen, ja, und das Krasse ist halt auch, dass Anfang Februar war ja in Belgien die Config Camp Konferenz. Das ist wohl eine Konferenz für Infrastrukturautomatisierung. Und da gab es Talksites zu diesem Thema. Und kurz vor dieser Konferenz oder kurz nach der Konferenz wird dieses Projekt einfach abgesägt.
Oh
Gott,
ja. Aber okay. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Finde ich immer so ein bisschen schade. Also, wäre gut zu wissen, woran es gelegen hat, wenn es einer von den lieben Hörerinnen oder Hörern weiß.
Ja, vielleicht weiß das der Christian, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich wollte ihn nicht so direkt ansprechen. Ich dachte,
ich spreche Christian.
Kann ja auch jemand anders sein, ne? Also,
ja, natürlich, natürlich. Ja. Also es muss nicht immer der liebe Christian sein.
Genau.
Aber trotzdem schöne Grüße an Christian.
Wir haben ein tolles Kontaktformular, wir haben Mastodon.
Genau.
Schreibt uns.
Genau. Ja. Ja, das war halt, man merkt, dass wir andersweitig beschäftigt waren. Das war meine News des Monats.
Dafür, es geht weiter. Wir haben ein bisschen, außerdem glaube ich, die Themen haben halt Potenzial. Dafür geht es weiter mit der eigentlichen Kategorie, nämlich Ramsch aus dem Modem. Und dir ist was aufgefallen, was ich schon wusste, wieder vergessen hat, obwohl es ja witzig ist.
Ja. Und zwar, ich als alter Batman-Fan, ist mir sofort ins Auge gefallen, ein Post von einem Mastodon-Account, was so Fakten und ein bisschen Geschichte rausbringt. Und da gab es halt ein Tut, wo vorgestellt wird, wie Batman-Comics in Schweden heißen. Und nämlich Lederlappen. Weil Lederlappen auch schwedisch nämlich Fledermaus heißt. Und ich fand das total witzig.
Ja.
Ja, ich weiß, ich bin die Einzige, die das wahrscheinlich witzig fand, aber...
Ey, es ist auch dein Podcast, da kann du immer wieder... Ja.
Aber Lederlappen, das ist doch cool, oder? Ich meine, Fledermäuse haben wir was von Lederhaftiges, oder?
Ja, das ist wahr, die Flügel so, ne? Die sind ja sehr, genau.
Ja. Naja, auf jeden Fall fliegende Lederlappen, ja.
Ja, aber wir haben auch noch was mit IC zu tun hat. Beziehungsweise du.
Und zwar, ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge die Seite Architecture Anti-Pattern vorgestellt oder entdeckt. Und kurz danach hatte ich einen Talk dazu entdeckt, nämlich der Felix hat in der Technology Lunch von InnoQ die Entstehungsgeschichte dieser Seite halt erzählt. Und ich fand das total interessant, mal zu hören, wie sie auf die Idee gekommen sind, wie die Umsetzung dann aussah und was sie dann sich vorstellen, was in welche Richtung das gehen soll. Und wir würden dann den Talk verlinken, wenn man das sich anhören möchte. Fand ich eine coole Sache. Manchmal sieht man ja Seiten, aber kennt die ganze Vorgeschichte halt nicht. Und daher fand ich das mal cool, dass jemand so einen Talk dazu gemacht hat.
Ja, definitiv. Und die Seite können wir auch nochmal verlinken, die ist ja auch interessant.
Genau. Und die suchen auch Leute, die auch contributen. Das heißt, das soll jetzt nicht nur ein InnoQ-Projekt werden, sondern das soll einfach mal eine Sammlung werden von Architektur, Anti-Pattern. Und ich finde das halt eine coole Sache.
Genau, in manchen Projekten heißt es natürlich Vorlagen und nicht Anti-Pattern, aber das sind ja Details.
Oh, ja, okay. Ja. Vielleicht ist ja in dem Projekten, wo du das siehst, genau das Richtige.
Die Frage ist immer, finde ich bei vielen dieser Themen, reflektieren die Menschen darüber, was sie da gerade machen? Und ne, erkennt man, dass es ein Anti-Pattern ist? Also das musst du ja auch immer selber mal entdecken. Also jeder von uns wird auch mal irgendwas entwickelt haben, wo man nachher sagt, ja, ist vielleicht nicht so die beste Idee gewesen, was ich da gemacht habe. Ja. Ist vielleicht auch eher schlecht.
Ich sage immer, ich war jung und brauchte das Geld.
Genau. Genau. Heute würde ich es anders machen. Das war gestern, heute würde ich es anders machen.
Genau. So ist es halt leider. Ja, so ist es halt.
Ja. Genau, vielleicht, das ist wieder die perfekte Überleitung, denn heute haben wir zwei Themen. Ja.
Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr gehabt, ne?
Das stimmt. Das könnt ihr jetzt für Podcast oder dagegen. Ja. Aber auch hochaktuelle Sachen, denn es fängt an mit AI. Soll ich zusammenfassen? Möchtest du zusammenfassen?
Ja, kannst du gerne machen. Ich würde das zweite Thema zusammenfassen, ja.
Okay, und zwar gibt es eine Seite, Git Clean, ja. Die haben eine Studie gemacht. Und zwar ging es darauf rum, wie sich denn die Codequalität verändert hat, seitdem hier Copilot und Co. im Einsatz sind. Und sie haben alle möglichen Repositories bei GitHub gescannt und haben festgestellt, dass sich sehr viel Code dupliziert worden wäre, dass die Codequalität sich verschlechtert hätte. Und das führen sie auf Tools wie Copilot zurück, weil der natürlich, wer damit gearbeitet kennt, das auch schon mal gerne dazu tendiert, Code, ich sag mal, eher zu duplizieren oder Pattern, die er irgendwo anders im Code schon gefunden hat, dir auch wieder als Autovorschlag zu generieren. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Darum geht es so im Allgemeinen. Und GitHub hat wohl darauf reagiert, hat gesagt, na, die Studie ist wahrscheinlich nicht so gut, weil das sind nicht so viele Kriterien, die betrachtet werden, was Codequalität angeht. Ne? Weil wenn du jetzt nur sagst, oh, da ist viel Code-Wiederholung, dann könnte man sagen, oh, Dry-Prinzip wird verletzt, ne? Don't repeat yourself. Da könnte man aber auch drüber sprechen. Ich habe auch, als wir dieses Kärtchen bekommen haben, sofort gesagt, ich freue mich richtig drauf, drüber zu diskutieren. Ja, Sandra, was denkst du denn?
It depends, ne?
Ach, wenn ich immer 5 Euro bekäme, wenn du das...
Ja, ich weiß, aber nein, also mal so, ich kann das nachvollziehen, dass man zu dem kommt, weil Copilot oder ChatGPT suggeriert ja, dass du halt schnell vorankommst. Das heißt, du kriegst was generiert, guckst mal kurz rüber, ja, passt ungefähr, weiter geht's. Und wenn du dir nicht die Zeit nimmst zu reflektieren, dann oder mit jemandem darüber zu diskutieren, da kann ich mir gut vorstellen, dass es halt darunter leidet. Dann ist ein anderer Aspekt halt drunter, mit welcher Erfahrung benutzt du dieses Tool? Bist du Junior-Entwickler, bist du Senior-Entwickler, bist du im Ökosystem unterwegs, wo du dich halt auskennst? Ist das ein Ökosystem, wo du dich nicht auskennst? Kannst du darüber reflektieren, über die Ergebnisse, was der dir vorschlägt? Oder bist du jemand, ja, okay, passt ungefähr, Software läuft, weiter geht's, ja. Deswegen meine Beraterantwort, it depends, ja.
Ich versuche mal auf it depends zu verzichten. Ich halte das Stripe-Prinzip für viel zu oft, viel zu schlecht umgesetzt. Ich glaube, dass das der größte Fehler ist, wenn du in Softwareprojekten bist und Leute absolut versuchen zu vermeiden, irgendetwas doppelt zu schreiben. Weil sie lieber nochmal eine Abstract-Superclass haben oder nochmal irgendwelche anderen Konstrukte sich bauen, bloß damit das alles möglichst generisch sich zusammenklöppelt und dann irgendwie funktioniert, weil dann versteht es irgendwann keiner mehr. Kann auch keiner testen. Das ist schlechte Softwarequalität. Ich selber schreibe grundsätzlich gerne Code auch mal doppelt. Wenn er jetzt nicht, also nicht 1:1, meistens sind es ja bis auf wenige Parameter oder so, dass man was ähnlich macht, weil ich so ein bisschen die Erfahrung gesammelt habe, dass du schon so ein paar Mal etwas vielleicht auch doppelt machen musst, bis du so das eigentliche Problem verstehst. Und dann kannst du drüber nachdenken, wie löse ich das vielleicht besser, wie kann ich das refactoren, wie kann ich das verbessern. Deshalb stimme ich denen überhaupt nicht zu mit diesem doppelter Code. Das ist für mich kein Zeichen für schlechten Code. Es kommt natürlich auf die Zahlen an, die habe ich jetzt nicht, ne? Also inhaltlich stimme ich denen aber voll zu, weil ich das genauso wie du sehe, dass da schon viele Entwicklerinnen und Entwickler sind, die einfach diesem Tool vertrauen und sich dann irgendwelchen Code generieren lassen und das dann einfach mal ausführen. Und das sind zwar auch oft sehr, sehr gute Vorschläge, oder wenn es was sehr Einfaches ist, wo man nur zu faul zum Googlen ist, dann kann man sich halt da gerade mal was generieren lassen. Die Frage ist halt, wie du schon angedeutet hast, wie gehe ich damit um? Also nehme ich diesen Code und lasse ihn produktiv gehen oder fange ich an, ihn zu testen, fange ich an, ihn auszuprobieren, ihn zu optimieren, zu refactoren, mir genauer anzugucken, ins Peer-Review, ins Pairing zu gehen und nochmal drüber zu sprechen. Ne? Also wie gehe ich mit diesem Stück Code um? Weil bei so ganz primitiven Arbeiten kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung so der letzten Monate so mit GitHub Copilot nur einfach sagen, es gibt einfach Codezeilen, da weiß der nach 3 Zeilen genau das, was ich auch schreiben wollte. Dann ist das für mich genau dieselbe Qualität wie Control Space irgendwo zu drücken oder Command Space irgendwo zu drücken, um ein Autocomplete von der IDE zu bekommen. Das ist zwar dann keine KI, aber da wird dir ja auch Code vorgeschlagen oder kannst du das Erstbeste nehmen und hoffen, dass es klappt. Oder du denkst drüber nach, was mache ich da jetzt eigentlich, ne? Und ich glaube, manchmal ist für mich KI einfach so die etwas mächtigere Autovervollständigung. Ich finde das nicht so gut bei Copilot. Manchmal kriegst du ja so komplette Codeblöcke.
Ja.
Weil du dann wirklich anfangen musst, okay, wie schreibst du das gerade? Ist das überhaupt die Art, wie ich den Code schreiben würde? Bedenkst du alles, was mir wichtig ist, ne? Da kann
genau, Rotze bei entstehen. Aber ja. Du hast genau das richtige Stichwort genannt, das ist eine bessere Autovervollständigung. Und bei diesen Blöcken, was mir manchmal ja generiert, ich nehme sie manchmal an, aber passe sie halt dann genau so an, wie ich sie halt gerne haben wollte. Und aber ich sehe aber auch bei Kollegen, die das halt nicht tun. Und dann die Argumentation, jetzt läuft doch. Denke ich so, ja, gut. Das ist halt auch zu wenig. Was ich jetzt auch gesehen habe, ist halt, es gibt Bestrebungen, KI zu nutzen oder Copilot zu nutzen, um halt Tests zu generieren. Das heißt, man schreibt den Produktionscode runter und sagt dann, hey, generiere mir dazu Tests. Halte ich für bedenklich. Das ist so, kennst du noch vielleicht vor 10, 15 Jahren, zumindest in der Java-Welt war das so, da gab es halt diese Testgeneratoren, um Getter und Setup zu testen, damit du auf diese 100% Task-Coverage
Ja.
kommst. Und so klingt für mich das so ein bisschen danach. Also wird halt testen, also wenn Test generiert, das Testen, also für mich ohne Sinn und Verstand. Was ich eher interessanter finden würde, ist halt, wenn ich die Tests selber schreibe, Test-driven, und dann den Co-Pilot sage, hey, produziere mir dann den Produktionscode dazu. Das würde halt für mich, also klar, du musst immer noch gucken, was er da generiert, aber du hast da mehr Gehirnschmalz halt reingesetzt in den Test schreiben. Und das finde ich eher wertvoller als das umgekehrte Fahren. Ja, es gibt auch vielleicht bei Legacy Code, wenn du sagst, okay, ich habe keine Test-Coverage und brauche der so einen Golden Master Test oder Approval Test, dass dann vielleicht ich dann auf einen Generator zurückgreife, wo ich sage, okay, das ist für mich ein Anwendungsfall, wo ich dann das noch akzeptieren würde. Aber jetzt so in diesen, ich schreibe neuen Code. Und daraus lasse ich mir Tests generieren, weil ich zu faul bin, da Tests zu schreiben. Das würde ich eher sehr bedenklich sehen.
Das ist halt mit Testing, finde ich, immer das gleiche Thema. Ich merke selber, wie meine Codequalität sich unterscheidet, wenn ich erst den Produktionscode schreibe und dann den Test. Weil ich beim Testen manchmal merke, ach, wie umständlich ist denn das jetzt, das zu testen? Wenn ich das so und so gemacht hätte, ja. Und wenn ich das testgetrieben mache, dann entwickle ich immer in so eine Richtung, dass die Tests einfach zu schreiben sind. Ne? Und dann kriegt man so
Genau.
ein bisschen so. Dann ist das besser lesbar und es ist getestet. Ja, das sind alles nur Vorteile. Und deshalb würde ich auch sagen, es spricht ja gar nicht dagegen, du schreibst den Test. Den kannst du ja auch mit Copilot-Unterstützung schreiben. Also wenn wirklich die Zeile sich, dein Expect sich einfach ergibt aus deinem Kontext, dann kann er das ja vervollständigen. Da ist ja nichts Schlimmes dabei, solange du nicht sagst, schreib mir mal 10 Tests für diese Funktion. Und dasselbe halt in der Implementierung. Wenn er dann dir basierend auf den Sachen aus dem Test vielleicht sogar vorschlägt, übrigens, du musst hier jetzt noch diesen Randcase abfangen, weil sonst dieser eine Test hinfällt. Das wäre ja cool, ne? Dass sie da halt den zusätzlichen Kontext, den du ihm durch den Test gibst, nutzt und dadurch besseren Code generiert. Ja. Aber man muss den Code selber schreiben. Ich finde, das siehst du so oft, wenn Leute auch Code kopieren. Habe ich in Projekten schon viel Diskussionen gehabt. Ich bin immer ein Freund davon, Sachen niederzuschreiben und zu tippen. Weil immer, wenn ich kopiere, passiert ein Fehler. Ja? Und wenn man schreibt, drüber reflektiert, drüber nachdenkt, dann ist die Qualität besser. Und danach, um nochmal auf Don't Repeat Yourself zu kommen, kann man immer nochmal sagen, ist da jetzt was dabei, was ich rausziehen kann, wo ich einen duplizierten oder einen vermeintlich duplizierten Code vermeiden kann. Und wenn nicht, dann nicht. Also gut getesteter, aber doppelter Code ist, glaube ich, besser als irgendwie so eine generische Superklasse, die alles kann.
Ja, aber ich glaube, die Argumentation, also die Argumentation mit den Don't Repeat Yourself ist einfach halt ist der Hinkefuß bei dieser Studie. Und ich hätte mir auch daher gewünscht, dass sie eine andere Argumentation halt dann nehmen.
Die Frage ist ja auch, man bekommt ja an einem GitHub Pull-Request nicht mit, ob das von AI geschrieben wurde. Also eine
Das
Entwicklerin, ein
stimmt.
Entwickler kann ja trotzdem den Code doppelt geschrieben haben. Da steht ja nicht irgendwo written by Copilot drin. Ja,
Ja,
also weder in der
noch
Commit-Message.
nicht.
Ja, vielleicht wäre es sogar ganz
Ja.
gut, da könnte man die Studien ja sogar machen, aber
Ja.
deshalb, ja, die Code-Qualität ist in Anführungszeichen schlechter geworden, aber dann müsste man auch gucken, wie war denn die Vergleichsprobe, ne? Und
Ja.
wer sagt denn, dass da keine KI dabei war? Also es kann ja auch sein, dass vor Copilot schon jemand irgendwie mit ChatGPT was gemacht hat. Keine Ahnung. Also ist alles ein bisschen dünn, wirkt für mich eher auf so dieses, oh, ich will jetzt auf KI rumbashen und will die Schlagzeile, ich möchte gerne sagen, dass KI schlechteren Code produziert. Es ist immer noch die Kombination mit den Entwicklerinnen und Entwicklern. Und ich glaube schon, dass dieses Tooling perspektivisch einige Arbeitsplätze klauen kann. Auch von nicht so guten Entwicklerinnen und Entwicklern. Aber dass man es immer so ein bisschen differenzierter betrachten muss und trotzdem immer noch Experten braucht, weil gewisse Leistungen, glaube ich, nicht so schnell sich über KI erzeugen lassen.
Ich glaube, die Diskussion hatten wir eigentlich auch schon vor, wie alt ist Stack Overflow? 10, 15 Jahre?
Bestimmt, ja.
Ja. Und ich glaube, das ist halt nochmal ein Stack Overflow-Effekt, aber halt in Warp-Geschwindigkeit.
Ja, jeder hat halt Zugriff auf die Tools. So kriegst du ja jetzt in jedem Tool auch hinterhergeworfen. Also alles, was ein Startup hat, baut dir irgendwo so einen AI-Knopf hin, egal wie unsicher oder unsinnig das Ganze ist. Ob das einen Mehrwert bietet, ich weiß es nicht. Ja, also wenn du dich in einem Kontext bewegst, in dem du dich auskennst und du willst jetzt mal schnell Code generiert haben, okay. Ja, einfache Tätigkeiten. Hatte ich jetzt irgendwann die Tage, habe ich irgendwas mit SQL-Queries gemacht, da habe ich gesagt, generiere mir mal eine Query, die das und das macht. Die war okay, ja, und dann habe ich gesagt, ach, bedenke noch diesen Randfall, okay, dann war die Query besser, dann konnte ich die einfach copy-paste. Ich hätte die auch selber schreiben können. Ich schreibe aber nicht so oft SQL-Queries, und dann war mir das mit dem Tool ganz recht, ne?
Ja.
Und, ja, ich glaube, auf diesem Level, oder wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich muss jetzt ein JetPorch-Playbook schreiben, heißen die da Playbooks? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt JetPorch jetzt langsam einsetze, weil es ja jetzt voll durchstartet, und dann sage, okay, ich möchte jetzt hier diese Standardkonfiguration, ich will hier ein Nginx und dahinter einen statischen HTML-Server hochgefahren haben, baue mir mal da die Standardkonfiguration, wo ich jetzt mal einfach vermute, dass die nicht so komplex ist.
Weil das wäre wahrscheinlich nicht mal gegangen, weil die Modelle nicht mehr trainiert darauf waren.
Copilot vielleicht. Copilot müsste doch Zugriff auf JetPorch gehabt haben.
Ja, aber ob das gleich hingekriegt hat, das. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei JetPorch gedacht hatte, dass es Ansible-Code ist, weil das echt im Ansible echt ähnlich aussah.
Ja, kann auch sein. Aber wie gesagt, mein Beispiel klappt ja auch
mit
Ansible.
Aber,
ne?
Aber ich will die Standard, Botschaft, ja, genau. Ja. Die Botschaft ist klar. Ja, auf jeden Fall, aber auch hier wieder, ne? Das hat dir geholfen, weil du prinzipiell weißt, wie SQL aussieht, aber jemand, der davon keine Ahnung hat, wird das wahrscheinlich nicht, das nicht verfeinern können.
Und es war ein Hobbyprojekt, kann ich dazu sagen, und einfach nur Faulheit. Also es war wirklich dieses, ach, überlege ich mir jetzt, oder, ne, und ich versuche doch eher mehr zu überlegen, als dass ich mir das immer generieren lasse, weil wenn du das immer generieren lässt, dann lernst du es auch nicht oder dann wirst du auch nicht besser in den Skills. Kannst natürlich aktiv entscheiden, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt das JavaScript dafür, das brauche ich jetzt nur einmal in meinem Leben und danach will ich eigentlich kein JavaScript mehr machen, lasse ich mir generieren, alles super, klappt, sieht gut aus. Ne, das ist vielleicht eine bewusste Entscheidung, ja.
Ja. Aber ich glaube, ich habe immer noch keine Angst um meinen Arbeitsplatz.
Ich bin trotz auch noch sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also, mal gucken.
Ja.
Ach, vielleicht hilft KI ja beim nächsten Thema.
Oh. Ja, vielleicht. Und zwar, Grüße gehen raus an Hannes. Er hat nämlich auf LinkedIn eine Frage gestellt. Es geht um große Umarbeiten in Code. Und die Frage, die er gestellt hat, war, hallo Kontakte, an zwei Dingen gleichzeitig zu arbeiten, ist ein agiles Anti-Pattern. Nun beobachten wir, dass fachliche Stories meist Prio über technische Verbesserungen bekommen. Das wird auch dadurch begünstigt, dass die Entwickler mal brav nur an einer Sache zurzeit arbeiten. Wie seht ihr, gibt es hier Erfahrungen, etwa Donnerstag und freitags nur technische Stories zu bearbeiten, also im Sprint an zwei Dingen gleichzeitig zu arbeiten? Daniel, hast du eine Meinung dazu?
Ja, ich habe eine sehr starke Meinung dazu und ich habe eine sehr unpopuläre Meinung dazu.
Ja, da nur her damit.
Ich finde, technische Stories haben keinerlei Existenzberechtigung. Punkt. Ich könnte jetzt mit Depends und sowas das nochmal relativieren, das mache ich jetzt nicht, damit ich nicht, ne, sage, es hängt immer so davon ab. Und natürlich, ne, kann mir jemand gern diesen Case aufmachen. In den allermeisten Fällen, meiner Meinung nach, kann ich über eine fachliche Story auch technische Verbesserungen reinbringen. Ich finde, eine technische Verbesserung hat ganz selten einen Mehrwert für das eigentliche Produkt. Ne? Dieses, oh, wir refactoren mal gerade unser Datenbankhandling, ja, oder wir refactoren X und Y unsere Service-Schicht und bauen das und das aus und was anderes ein. Da ist keine Fachlichkeit dahin, das gibt keinen Mehrwert. Ja, das ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen sind das Geldgräber, weil dann einfach Entwickler 2 Wochen oder von mir aus monatelang alle immer jede Woche 2 Tage Zeit bekommen, in einem Projekt irgendwo rumzurefactoren, irgendwas zu optimieren, am besten noch für Anforderungen, wo wir alle ganz sicher sind, dass sie irgendwann kommen. Ja, und wir haben zwar nur 5 Nutzer, aber wir sollten skalierbar sein. Ja. Das ist wertlos. Und wenn ich sage, ich habe so ein technisches Problem, dass es wirklich angegangen werden muss, ist es meistens auch mit einer fachlichen oder mit einer aus Kundensicht ein Problem. Wenn ich sage, ich habe hier ein Problem, weil diese Abfrage hier oder diese Art und Art Weise, wie wir Problem X lösen, dauert zu lange, ne? Dann ist das für unseren Kunden schlecht. Daraus kann ich eine fachliche Story machen, die konkrete Ziele auch definiert, was verbessert werden muss und wie es verbessert werden muss. Und schwupps, habe ich wieder eine fachliche Story. Also ja, ich sage, es gibt diese Sonderstories, bevor jetzt irgendjemand gerade wild in meine Richtung flucht und sagt, was für ein Unsinn. Aber in 99% der Fälle kann man es über Fachlichkeit abbilden und technische Stories bitte alle löschen.
So wie du das geschildert hast, gebe ich dir recht. Aber.
Ich dachte gerade schon, also wenn du den Satz einfach ehrlich stehen sollst und sagen musst, jetzt kommen wir zu Konsum, dann wäre ich hier umgekippt.
Nein, das kann ich, das würde ich ja niemals wagen, etwas zu sagen, wo du nach umkippst.
Du hast schon aber gesagt, ich lieg schon halb.
Ja, genau. Und die Frage ist halt, also ich kenne Projekte, wo halt Einarbeitung total schwierig für neue Entwickler geworden ist, weil man den Zeitpunkt verpasst hat, von eigengeschriebenen Frameworks, die eigentlich bestehende Frameworks beinhalten, umzusteigen. Das hat man jetzt erkannt und das würde man gerne wieder zurückbauen. Das Problem ist, weil das ein Framework ist, hat das halt Auswirkungen halt auf viele Sachen. Und das kannst du halt nicht nur nebenbei halt machen. Und da ist jetzt nicht die Fachlichkeit das Getriebene, sondern halt, ich muss halt gucken, dass ich effizient in der Arbeitsweise bin. Und das sind, glaube ich, diese 1%. Die Frage ist halt, ob ich das Refactoring nenne oder ob ich das anders nenne.
Also erstmal muss ich jetzt sagen, wenn ihr in einem Projekt seid, wo jemand ein eigenes Framework geschrieben habt, ja, egal wie toll es läuft, könnt ihr ihm jetzt schon auf einen Zettel schreiben, wegen dem Framework werden wir richtig große Probleme haben und alle werden es verfluchen. Das könnt ihr in den Umschlag packen, zukleben und dem hinlegen und sagen, ich sag dir irgendwann, wenn du diesen Brief öffnest. Und dann steht drin, was das Problem war. Gut, das ist das eine. Das ist natürlich jetzt wirklich, das ist ja technisch schon vorher richtig viel schief gelaufen.
Natürlich ist es, genau, es ist total, es ist vorher was schiefgelaufen.
Ja.
Ich könnte jetzt hingehen und sagen, die Leute dafür blamen, shame on you, shame on you und jedes Mal shame on you.
Ja, das
Aber
ist auch
dann.
angemessen. Das sollte man auch, es sollte Foren geben, wo man nur, nein, Quatsch, bitte nicht ernst nehmen.
Ja, auf der anderen Seite, ich finde es ja gut, dass man das ja dann erkannt hat. Und die Frage ist, wie kriegst du das in deinen Alltag eingebaut?
Ja, und vor allem nicht so super konstruiert, ne?
Ja.
Ich muss noch ein bisschen verarbeiten, diesen Drang, Leuten zu sagen, dass euer Produkt kein Framework ist, außer ihr heißt irgendwie Spring oder ihr seid Framework-Hersteller. Ja, und dass, wenn ihr eine normale Anwendung baut, ihr nicht schlau genug seid, bessere Frameworks zu bauen. Punkt. Ja.
Ja, es
Das,
ist alles, du hast
ja,
vollkommen recht,
nee, ich muss
aber
das so
diese
sagen, weißt du,
Aussage,
das ist,
ja,
ich
es
muss
ist
das
der innere Monk.
loswerden.
Genau, der innere Monk. Nur das Kind ist halt im Brunnen gefallen.
Genau. Und ich sag dir,
Und
was ich machen würde.
was würdest du machen?
Wenn das so ein riesiges Problem ist, also ist jetzt natürlich ein skizziertes Problem, du kannst jetzt immer das Spiel spielen und sagen, ja, das ist ja nicht das ganz klare Problem oder der Teil funktioniert. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich ein Framework habe, wo meine Geschäftslogik drin ist. Und das ist von vorne bis hinten eigentlich großer Mumpitz. Und ich möchte zum Beispiel zu Spring Framework, keine Ahnung, oder
Ja, lass mal
Framework
springen.
eurer Wahl, es geht jetzt nicht um Spring, es geht darum, etabliertes Framework in dieser Welt. Dann würde ich sagen, okay, das Problem, was wir gerade haben, auch als Firma, ist, dass wir hier nicht skalieren können, nicht entwickeln können. Unsere Entwicklungszyklen sind zu langsam. Und wir sollten die Zeit investieren, dass wir, wenn wir neue Features entwickeln, wir diese mit dem neuen Framework entwickeln. Was heißt, dass wir schrittweise Funktionalität vom alten Framework ins neue Framework migrieren. Ja? Oder man sagt sowas, okay, wenn jemand an dieser Logik ist, ich sag jetzt mal an diesem Endpunkt ist, um einfach mal irgendwie was Konkretes zu haben, dann machst du bitte die Sachen mit, das sind technische Schulden, die zahlen wir jetzt ab, aber der eigentliche Schwerpunkt der Story ist diese Fachlichkeit. Und dann haben wir am Anfang einen Parallelbetrieb mit Altwelt, Neuwelt und migrieren dann langsam in die Neuwelt und versuchen immer in die Stories quasi in der Neuwelt zu entwickeln und dann Altwelt so ein bisschen mit rüber zu migrieren. Ganz
Das,
grobe
ja.
Roadmap, wie ich mir vorstellen könnte, dass du trotzdem mit dem Schwerpunkt Fachlichkeit bleibst, ohne dann in so einem Refactor, weil das klingt super nach, wir machen jetzt 6 Monate bei Refactoring Sprint, danach wird alles gut. Ja,
Ja, genau. Das
der
ist aber so.
Igor hat schon, nichts gegen den Namen Igor, ich wollte irgendeinen Namen sagen, der hat schon ein Framework geschrieben, um das andere Framework zu ersetzen.
Nein. Also sag mal so, da bin ich schon lang genug Entwickler, um zu wissen, dass es ein Trugschluss ist. Also ich verkaufe auch nicht, dass es halt besser, dass es, wenn wir jetzt 6 Monate investieren, dass dann alles besser wird. Nur was du vorschlägst, ist halt aus Management-Sicht eine Neuentwicklung. Und das möchte man nicht.
Ich würde es halt Migration nennen.
Und auch das möchte man nicht.
Und es ist ja halt die Frage, ob es neu entwickelt. Es kommt jetzt wieder super auf den Use
Ja, ich
Case an,
weiß,
ne?
ich weiß. Es
Also,
ist
wenn ich jetzt.
gemein, das ist gemein, dass du halt nicht mehr Kontext hast, ja?
Ja. Aber ich
Ja.
sage jetzt mal, wie gesagt, ich glaube, wenn man sich. Dafür ist ja ein Product Owner auch da. Also, wenn ich
Ja.
jetzt Product Owner bin in diesem Projekt und dann kommen die Leute aus der Technik und sagen, wir haben dieses Problem, ja? Nachdem ich ihm in einer halben Stunde erklärt habe, wie dumm das war, ein eigenes Framework zu nehmen. Nein, Quatsch. Ich muss aufpassen, was ich sage. Nee, nachdem, na, man spricht im Team drüber, man
Ja.
merkt das als PO ja schon vorher, wenn du so sagst, ich will da nur einen Button. Warum kostet das 2 Wochen? Ne, das sind ja so meistens, oder der neue Kollege weint immer noch, wenn er den Rechner startet. Warum ist diese Phase länger? Dann würde ich dann doch überlegen, okay, dann lasst uns doch mal als Product Owner und als Team gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir da rauskommen ohne Refactoring Sprint. Weil der Refactoring Sprint ist diese mit reiner Technikbrille, ne? Also die machen den anderen Fehler, den ich jetzt gerade ich gehe rein von der Produktseite dran, das ist auch ein Fehler, ne? Aber wenn du rein von der Technikseite dran gehst und glaubst, dass du in 6 Wochen oder in x Wochen so ein Ding einfach mal umgeschrieben hast, ist das in der Regel auch falsch.
Das glaube ich auch, dass es halt nicht funktioniert. Ich habe aber den Eindruck, dass manchmal du zumindest mal höherpriorisierte Storys machst, um halt einfach mal einen Hebel zu kriegen, dass du dann später in den technisch, in den Quatsch, in den Feature Story oder eher produktgetriebenen Storys dann dann Hebel hast, daran weiterzuarbeiten. Aber manchmal musst du halt erstmal so Grundlagen schaffen.
Könntest natürlich auch, da werden sich die DDD-Leute freuen, erst intern den Code insofern aufräumen, dass du so einen Framework-agnostischen Geschäftslogik-Kern baust, der sich dann viel leichter migrieren lässt in ein anderes Framework. Ne, also wenn du sagst, die komplette
Ja.
Geschäftslogik ziehen wir jetzt raus, das geht vielleicht sogar mit Bordmitteln in der IDE, dass wir da ne, komplett ohne Framework alles machen. Wir haben quasi nur die Schnittstelle zum Framework. Aber die Java-Klassen, sage ich mal, wo die Geschäftslogik drin sind, haben nichts mit dem Framework zu tun. Dann könnte ich irgendwann sagen, okay, und jetzt tausche ich nur das Framework aus. Und dann ist es viel, viel weniger Arbeit, weil das Framework dann auch nur mit meinem Geschäftslogik-Kern arbeiten muss. Ja, vielleicht ist das der Kompromiss, ja, den du dann fahren kannst. Und du entwickelst weiter deine Features. Problem ist, wenn du sowas machst, ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil du halt anfängst, komplexer deine Geschäftslogik abzubilden, ne? Weil du sagst, okay, ich muss die jetzt isolieren von meinem Framework. Vielleicht ist das der Weg. Ne? Aber wie gesagt, dann jetzt ab jetzt muss ich Kontext kennen, ist nur eine Idee, die ich jetzt
Ja,
gerade
genau,
nochmal so
natürlich. Also
spontan
das war
hatte.
so. Nichtsdestotrotz fand ich die Antworten auf LinkedIn spannend, weil da gab es verschiedenste Lager. Und von manchen Leuten, also manche Leute kenne ich sogar persönlich und auch deren Hintergründe und Kontexte. Und das ist, die Antworten spiegeln wieder eigentlich die Kontexte, wo die Leute halt ihre Erfahrungen gesammelt haben. Also hast alles von wegen, so wie du gesagt hast, keine Refactoring-Sprints, keine technischen Stories. Da sind halt aber auch Leute dabei, die halt, die aus dem Kontext heraus, ich meine, in Projekten gekommen sind, wo halt die technischen Schulden überdrüber waren. Da konntest du nicht mehr mit, wir machen das über Fachlichkeit, sondern du musst es mal technisch halt aufräumen. Die dann sagen, ja, ich kann mir sowas halt verstehen, oder sowas vorstellen, aber man muss halt das auch im täglichen Betrieb oder täglichen Arbeit im Blick haben.
Also ich habe selber schon Projekte umgesetzt, wo es verloren aussah und richtig, richtig schlimm war. Und wir haben uns damals als Team bewusst entschieden, wir werden weiter Sprints produzieren und raushauen und Features entwickeln. Wir haben dann schon ab und zu ein bisschen Technik gemacht, das stimmt schon. Aber der Schwerpunkt war, wir machen alles Feature-getrieben und gucken, dass wir immer, wenn wir an den Features dran sind, ein bisschen besser alles hinterlassen, schon ein bisschen aufräumen. Wir haben ja eine gemeinsame Vision, wo wir hinwollen und haben daran so ein bisschen gearbeitet. Am Ende haben wir dann in Anführungszeichen, es war aber auch echt ein großes Ding, nur einen Sprint gebraucht, wo wir gesagt haben, hey, lieber PO, wenn wir jetzt einen Sprint investieren, können wir dir auch belegen, dann haben wir diesen letzten Kopf der Hydra abgeschlagen und danach klappt das alles. Und das fand ich für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da muss man aber Geduld haben. Es ist nicht so, in 3 Wochen haben wir dann alles umgebaut.
Das ist vollkommen richtig. Und du hast was genannt, was auch der Hannes auch ja auch dann später im Kontext genannt hat, wenn du in ein Team hast, das ist wunderbar. Was machst du aber, wenn das Probleme halt teamübergreifend sind?
Du fährst nach Architekten.
Nichtsdestotrotz, wenn der Architekt was vorgibt und Refekt oder Umbauten halt, muss das halt auch irgendwie in den Teams dann auch umgesetzt werden. Und das hat dann einen Impact halt auf alle Teams.
Aber das ist ja dann auch wieder, wenn der Architekt dann quasi gegen die Produktseite schießt, weil er sagt, ich schlage jetzt einfach Kraft, weil ich, ne, ein Refactoring hier
das
vor.
Geht, gut, das tut er nicht, sonst würde das System nicht so aussehen, wie es aussieht.
Ja, eben, also wie gesagt, mir fehlt da der Kontext, ne, aber ich kenne auch selber, ich meine, mein Schwerpunkt ist ja ein technischer, diesen Drang, ich baue jetzt alles um. Und der ist oft, fast immer berechtigt. Er fährt aber auch immer gegen die Wand, weil es dann doch ein bisschen zu viel ist, um mal gerade umzubauen. Und deshalb bleibe ich dabei, eine Strategieüberlegung, wenn ich jetzt bei mehreren Teams bin, um auf deine Frage zurückzukommen, dann müssen die Teams sich synchronisieren und drüber sprechen, was ist unsere gemeinsame Strategie, wie machen wir das, wie erreichen wir das, welche Milestones haben wir da, ja, welches Team macht was. Und jetzt kann man auch wieder sagen, oh, hat ein Team vielleicht die Möglichkeit, sogar ihre Fachlichkeit auf einen eigenen Server zu deployen, weil die eigentlich gar nichts mit den anderen brauchen. Oh, juhu, wir sind ja schon mal ein paar tausend Zeilen Code los. Ne? Und die entwickeln in dem neuen System, kann man sich alles ausdenken, hängt schwer an dem bestehenden System. Ne? Aber dann müssen die Teams sich synchronisieren. Und ich würde sagen, die größere Herausforderung auch für die Techniker ist es, wenn man sagt, nee, wir machen das Feature-getrieben und wir überlegen, wie wir das Feature-getrieben hinkriegen, dass wir weiterhin Value, in Anführungszeichen, schaffen in unseren Teams und in unseren Sprints, damit das Unternehmen Value schafft, weil weder das Framework noch die Nutzung von einem anderen Framework ist eigentlich das Geschäftsmodell der Firma, die die Brötchen bezahlt.
Das ist wohl richtig. Sag mal so, es würde mir auch, ich würde es schon mal gut finden, wenn man erkannt hat, dass man, wenn man da weiter die Welle reitet, dann noch mehr technische Schulden, dass man Maßnahmen greift, dass man die Schulden nicht mehr weiter aufhäuft. Das wäre ja auch schon nach Motto, okay, es ist gerade doof, aber ich kann einen Punkt vollkommen verstehen, dass das Business halt Vorrang hat. Aber ich kann ja, wenn ich das erkannt habe, dass es doof ist, wenn ich diese Welle halt weiter auf weiter höher oder größer mache, dass man Maßnahmen greift, um halt diese Welle halt auf der Höhe zu lassen, ne?
Ja. War das nicht hier Netflix irgendwann mal mit diesem Mothership-Ansatz, wo die dann angefangen haben, Microservices, muss jetzt kein Microservice sein, ne, aber eigene Services zu schaffen, die dann quasi erst wirklich nur Proxys waren zu der alten, hässlichen Welt und dann haben sie immer mehr Fachlogik quasi in diese spezialisierten Services gepackt, um darüber das alte System abzugreifen. Das ist vielleicht auch so ein Pattern, aber Kontext.
Genau, das ist so ein Pattern und ich glaube, da hat man, das war nicht Netflix, ich glaube, das war Amazon, die halt auch dann festgestellt hat, okay, wenn wir zu viele Microservices haben, ist auch nicht gut, dann sind sie im Weg wieder ein bisschen zurückgegangen. Also das ist immer, ich habe das Gefühl, immer wir bewegen uns immer so in so einen Trade-off.
Es muss ja auch kein Microservice sein, es kann ein gut geschnittener Monolith sein. Also das ist auch vollkommen fein. Da würde ich auch wieder, also ich glaube, wenn ich das ernsthaft habe, wenn ich wirklich Geschäftslogik habe, ne, die mehr ist als, ich habe eine Sicht auf eine Datenbank, die ich hier gerade erzeuge, dann habe ich vielleicht sogar einen Mehrwert dadurch, dass ich meine Geschäftslogik isoliert von Frameworks entwickle. Weil dann ist mir egal, oh, keiner verwendet mehr Spring, weil, keine Ahnung, jetzt kann ich aber schnell auf Quarkus migrieren, weil, ne, es ist für mich nur genau. die Schicht außen und die verwendet meine Geschäftslogik dann. Ja, oder oh, ich habe jetzt ins Lambda deployed, weil die Geschäftslogik konnte ich einfach rausziehen. Ne? Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, mit der man da sich verbessern kann.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich fand es interessant bei der Frage, wie sich da die Geister scheiden. Und was wir aber jetzt zum Beispiel im Podcast gemacht haben, wir haben uns jetzt auf technisch schulden. Die Frage war ja gewesen, auch von Hannes, ob das okay ist, an zwei Dingen gleichzeitig zu arbeiten.
Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt so nach der Idee gehe, was Sprints angeht, ne, ist ja, also gerade bei Scrum ist es ja, ich habe ein Ziel, ich habe eine Mission. Die nächsten zwei Wochen ist das Ziel vom Team, das und das zu machen. Und das finde ich, das wird in viel zu vielen Teams, die ich kenne, nicht gemacht. Es hilft aber Teams, weil wenn ich dir sage, Sandra, der Schwerpunkt ist, dass wir unsere Deployment-Pipeline auf das und das umstellen und das erreichen.
Das ist aber nicht fachlich Kunden. Getrieben.
Kommt drauf an, wenn ich Google bin und Kubernetes entwickle, dann, nein, Quatsch, Deployment ja, genau. war jetzt ein doofes Beispiel, das ja, war jetzt zu spontan konstruiert.
Ja, okay.
Wir wollen diese Funktionalität anbieten, weil wir uns davon versprechen, dass unsere Kunden das nutzen werden, ja, weil nachdem sie die Business-Version von Meistertask gesehen haben, kaufen die das alle. Und deshalb wollen wir gerade bei Podcast-Kunden den Button so und so haben und diese Funktionalität haben. Und das ist ja, das finde ich sehr gut. Ja, und das machen zu wenige, das finde ich, ist besser als so einen Sprint zu haben mit 20 Einzelzielen, die alle in verschiedene Richtungen zeigen. Und technische Probleme finde ich nicht wichtig genug, um sie als Hauptziel zu definieren. Außer ich stelle Technik her, dann. Ja.
Ja. Ja, schwieriges Thema. Ich bin gespannt, was Hannes auf LinkedIn dazu noch berichten wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Interessant auch, dass wir unterschiedlich wir jetzt mal die Blickwinkel eingenommen haben. Ne? Du warst, glaube ich, mehr von der technischen Seite. Ich habe jetzt mehr die Produktseite eingenommen. Ja.
ja.
Ich war selber erschrocken aber, von mir.
aber ich habe schon gemerkt, ich habe da echt getriggert.
ja, nicht, also es ist nicht getriggert. Ich habe, also ich weiß, dass
Emotion.
Es die unpopuläre, nee, Emotion nicht. Also es war, ich weiß, was die populäre Meinung ist, also gerade in der Technikszene. Also ich weiß, was ich sagen muss, damit alle entweder sagen, ja, da hat er recht, Freiheit für die Tech-Stories, Freiheit für die Tech-Stories. Und ja, habe ich auch Bock drauf. Mache ich auch super gerne. Ich glaube nur, dass es nicht so zielführend ist.
Also mal so, auch wenn ich jetzt ein bisschen die andere Seite vertreten habe, ich kann deine Sichtweise total verstehen. Und bei Codebase, wo ich mir denke, naja, könnte schöner sein, aber es ist noch gut genug von der Qualität her. Dann bin ich bei dir. Aber ich habe auch Projekte halt auch gesehen, wo du erstmal so eine, das ist halt so eine Kernsanierung machen musst, um halt, es muss nicht perfekt sein, aber so, dass du dann später halt während der Feature-Entwicklung das wieder halt weitere Effekte und Maßnahmen machen kannst. Also deswegen bin ich da.
Aber vielleicht ist Kernsanierung sogar das passende Beispiel. Wenn ich jetzt überlege, wenn du jetzt, oder einer von uns entscheidet sich, jetzt das Haus, wo wir wohnen, die Wandfarbe ist blöd. Dann würdest du jetzt auch nicht sagen, 3 Wochen oder 6 Wochen ist jetzt egal. Ich reiß jetzt alle Wände ab und dann streiche ich alles gleichzeitig.
Das ist wohl wahr. Ah, das gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn du feststellst, dass deine Elektronikleitungen einfach marode sind, dann ist es halt nicht mal mit Anstreichen gemacht, dann musst du halt eine Kernsanierung machen.
Genau, aber wenn du jetzt ein Geschäft hast, von dem du gerade so leben kannst, was ein bisschen Gewinn abwirft, den du in diese Sanierung stecken würdest, dann würdest du überlegen, dass du schrittweise das verbesserst und das sanierst, was du brauchst für dein Business und die anderen Sachen so nachträglich schrittweise nachziehst, damit du nicht an irgendeinem Tag dein Geschäft zu machen musst.
Das ist wohl wahr. Nur bei Elektronik, bei Elektro, da ist halt manchmal irgendwann der Punkt gereicht, wo dann du einfach mal eine Kernsanierung machen musst. Und das kannst
natürlich
nicht schrittweise verbessern.
Ja, wie gesagt, wenn du dieses Szenario hättest, ich kann nicht zumachen, weil wenn ich zumache, ist doof. Ne? Oder wenn ich meine Dienstleistung nicht mehr anbiete, ist doof, weil dann kann ich mir die Sanierung nicht mehr leisten. Dann musst du kreativ werden. Und das ist das, was ich von den Entwicklern, von einem Entwicklungsteam erwarte. Das heißt ja nicht, dass es nicht den einen Tag gibt, dass man sagt, okay, komm, wir machen jetzt 3 Tage Vollgas und dann können wir doch einen Tag mal zumachen, um da diese eine Leitung zu machen.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber sag mal so, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich halt auch ein Team ab, dass ich, wenn ich, wenn an diesem Produkt mehrere Teams arbeiten, dass ich ein Team dafür abseite und sage, ihr seid jetzt für die Kernsanierung zuständig und die anderen und arbeitet den anderen Teams halt zu, dass sie weiter Features entwickeln können.
Ja, oder einzelne Leute aus Teams, dass man sagt, okay, das Team kriegt diesen Sprint gecovert und wir haben jetzt gerade ein bisschen Luft, wir könnten ein Feature nachziehen, aber nein, wir schaffen jetzt für einmal 2 Tage, da kann diese Person das und das mal refactoren oder anpassen.
Ja.
Und dann bist du aber auch wieder in kleinen Schritte machen und hast
ja,
trotzdem
ja, da
den Schwerpunkt
bin ich
ne?
Voll bei dir, das ist voll bei dir, aber das ist halt, wenn das, also vielleicht ist halt wie immer in der Softwareentwicklung das Haus halt einfach ein schlechtes Beispiel. Obwohl, ich kenne auch Leute, die eine Kernsanierung gemacht haben, im Haus auch gelebt haben, das gibt's ja auch.
Genau, und ja, also.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, du musst halt an die Substanz ran, ne? Und das ist halt, um vielleicht an meinem Elektroproblem zu bleiben, da machst du erstmal das Erdgeschoss, die Leitung richtig, und dann gehst du in den Obergeschoss. Aber du gehst an die Substanz ran.
Oder jetzt bei dir, du arbeitest im Homeoffice, machst erstmal die Elektroleitung für das Homeoffice, weil das kriegst du am Wochenende hin. Ja, dann kannst du weiter arbeiten, Geld reinholen, dann kannst du die anderen Räume so schrittweise machen. Also das
aber ich bin an die Substanz gegangen.
Genau, aber dann einmal intensiv in einem kleinen Teil, ne? Also
genau,
du hast nicht dein komplettes Framework ausgetauscht.
Genau,
sondern,
genau. Aber ja. Das ist halt, nichtsdestotrotz hatte ich dann diese technische Story am Wochenende den Homeoffice mal kernsanieren.
Wenn es gar nicht anders geht. Aber wie gesagt,
genau.
wir unterhalten uns in der IT immer sofort über das Leichtere und die ganzen Sonderkonditionen, die notwendig sind, weil es das dann doch nur technische Stories gibt. Anstelle, dass wir uns überlegen, okay, lass uns mal den komplizierteren Weg überlegen, wie können wir trotzdem weiter Value schaffen? Wie wird währenddessen weiter verkauft? Wie muss ich nicht ein Sonderteam abkapseln, was ja auch Geld kostet? Wie muss ich nicht Leute covern, sondern wie können wir das mit der Fachlichkeit verheiraten? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und von einem guten Entwicklungsteam könnte ich mir auch vorstellen, dass die auf eine Idee kommen, wie sie das hinkriegen.
Also, wie gesagt, im Grundsatz bin ich bei dir.
Ja, es ist immer so, wir können alle immer diese Szenarien erzeugen.
Ja, das Problem ist, es gibt immer diese 1%. Zu 99% der Fälle gebe ich dir vollkommen recht, funktioniert das auch, aber da kommen diese 1% halt.
Genau, und zu 99% der Fälle sind wir nicht in dem 1%, ja. Auch wenn wir es glauben, dass wir drin sind, ja. Weil ja. Wir sind ja super speziell, weil wir sind das
ja,
Google
gut, aber
von Pforzheim, keine Ahnung.
Ja, alles gut. Also ich kenne die Pumpe, ja, ich bin nicht da bei dir. Aber dafür gibt es ja Leute wie dich und mich, die auch andere Projekte gesehen haben, die dann sagen können, ja, so speziell seid ihr doch noch nicht.
Nee, die meisten ist doch alles ganz normal, ist alles derselbe Mist. Ja.
Naja, aber sag mal so, ich würde mir wünschen, wenn Leute oder die Projekte erkannt haben, wir haben hier technische Schulden, dass sie zumindest Maßnahmen ergreifen, dass diese technischen Schulden nicht größer werden.
Und hört auf, eure eigenen Frameworks zu entwickeln. Punkt.
Ja. Ach ja.
Das hatten wir vor sehr langer Zeit. Hatten wir das nicht auch mal als Thema?
Ja, hatten wir schon als Thema gehabt.
Ja.
Und,
ja. Ja. Also meine Meinung hat sich, glaube ich, nicht geändert.
Nein, ist meine Meinung dazu auch nicht. Also ich kann schon so eine Checkliste machen, wenn ich ein neues Projekt bringe. Ah, okay. Eigenes Framework. Check.
Ich finde das, ich habe eins in Erinnerung, wo dann jemand war und gesagt hat, ja, im Frontend, React und Angular, die machen das nicht so performant und so gut, deshalb habe ich das selber geschrieben. Und da habe ich gedacht, das klingt falsch, das kann nicht sein, ne? Und wenn die Leute davon erzählen, ist ihr Framework ja auch perfekt. Und wenn es dann in die Nutzung, spätestens wenn es an die Nutzung geht, merkst du auf einmal, oh, das ist gar nicht so gut, was hier gebaut wurde.
Also wenn die Leute mir sagen, dass sie das besser hinkriegen als die anderen Frameworks, da frage ich immer, und wieso habt ihr das nicht Open Source gestellt, wenn das so toll ist?
Verkauft es doch dann wenigstens. Wenn es nicht Open Source stellt, dann verkauft das Framework, wenn es so gut ist. Ja?
Ja. Ja, aber das will auch dann keiner.
Ja, vielleicht sind die Leute einfach nur zurückhaltend und eigentlich sind das voll die guten Frameworks.
Genau, weil sie, genau, das sind ja, auf der anderen Seite nennen sie sich Rockstars, sind aber sehr bescheiden um ihre Rockstar-Allüren.
Bescheidene genau. Rockstars.
Das ist genau.
Ach ja. Oh, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und wir fangen an mit einer Doku.
Ja, und zwar gab es in der Mediathek eine tolle Doku über Brettspiele in Deutschland, wo halt auch Spieleautoren interviewt worden und so die Entstehungsgeschichte, warum gerade in Deutschland, das ist ja wohl ein deutsches Phänomen, Brettspiele total beliebt sind. Und aus Deutschland heraus auch recht viel Einfluss hatte in Amerika und auf der Welt, wie sich Brettspiele halt sich auch entwickelt haben. Also dieses, also Siedler von Catan wurde sehr hochgehoben, das hat nochmal die Brettspiele auf ein ganz anderes Niveau halt gebracht. Und ich fand das echt sehenswert und da hat auch so ein paar Aha-Erlebnisse bei mir hervorgerufen.
Spannend. Welche Mediathek ist das?
Ich meine, das war ZDF oder ARD. Ich werde es aber in den Shownotes verlinken.
Okay. Gut. Und ich habe Disney Plus angeguckt. Und zwar eine Serie, von der ich immer gehört habe, wie gut die ausgezeichnet ist und wie beliebt die ist. Die heißt The Bear. Hat jetzt letztens, glaube ich, auch wieder Emmys bekommen. Eine der Hauptdarstellerinnen ist jetzt sogar als neue Hauptfigur für Fluch der Karibik im Gespräch, habe ich gehört. Also nicht so schlecht, habe ich gedacht, muss ich mir mal angucken. The Bear ist, wie ich gerade gelesen habe, ein Dramedy. Und es geht um einen Koch, der sehr erfolgreich war.
Und war.
War oder war, doch, der war irgendwie, also da in der Serie war das der beste junge Chefkoch der USA oder der Welt, irgendwie sowas, ne? Also richtig Top-Koch, Top-Gastronomie gearbeitet. Und der kommt zurück zu seiner Familie und übernimmt nach einer Tragödie, also sein Bruder hat sich erschossen, dem seinen Sandwichladen und will den Laden aufmöbeln, was Besseres draus machen, was Tolles draus machen. Arbeitet aber mit einem Team zusammen, das sehr speziell ist, wo sehr viele Konflikte sind. Und ja, das sind ganz, ganz tolle Serie. Zwei Staffeln habe ich jetzt in sehr kurzer Zeit mir reingezogen. Entwickelt sich sehr schön. Was ich beeindruckend finde, ist, die Folgen sind nicht alle so lang. Also es sind viele 30-Minuten-Folgen, die sich trotzdem so rund anfühlen. Ne? Ist also nicht irgendwie so, da passiert schon einiges. Die Entwicklung ist ganz gut. Natürlich ist immer ein bisschen Drama mit dabei, ist aber auch echt lustig teilweise. Es ist eine schöne Charakterentwicklung. Man kann wirklich mit, bei allen Charakteren sieht man, dass die sich im Laufe der Zeit entwickeln und das auch irgendwie nachvollziehbar. Und die hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich kann verstehen, warum die so gut ausgezeichnet ist. Ich freue mich jetzt, im Sommer kommt die dritte Staffel raus. Kann ich empfehlen. The Bear auf Disney Plus.
Ja, mega.
Noch eine Doku.
Ja, und zwar, ich hatte eine Zurück in die Zukunft oder eigentlich die Vergangenheit, nämlich ich habe die Doku von Echt auf ARD geschaut. Und also ich war als Kind oder als Jugendliche kein Echt-Fan, aber aufgrund, die hatten wohl sehr viel Filmmaterial aus den 90ern und das war für mich so eine Zeitreise zurück, obwohl ich eigentlich kein Echt-Fan war, aber so das, was sie da gezeigt haben, fand ich total mega. Und was ich auch interessant war, halt auch die Geschichte von der Band, dass sie im recht jungen Alter halt populär geworden sind und dann in der ihrer Pubertät eigentlich dann gesagt haben, okay, wir haben das Spiel berühmt halt durchgespielt. Es sind auch tragische Momente. Da geht es auch um Depressionen. Also einer hatte wohl oder hat immer noch starke Depressionen. Und das wusste man damals nicht. Man hat das was gespürt, aber man wusste es halt nicht. Und deswegen fand ich das schon, auf der einen Seite halt, hatte so traurige Momente gehabt, auf der anderen Seite war das für mich so, okay, zurück in die Kindheit an der Stelle. Und was auch bemerkenswert ist, der Regisseur von dieser Doku ist halt der Sänger von Echt, der Kim Frank. Der hat dann nach der Bandgeschichte sich einen Namen als Regisseur gemacht. Und deswegen, das hat das alles so ein bisschen eine persönliche Note.
Spannend.
Also auf jeden Fall, also wenn ihr in den 90er Jahren aufgewachsen seid, Und auch wenn ihr kein Echt-Fan war, ich fand das doch sehenswert. Das war für mich so eine Reise zurück in die Vergangenheit.
Spannend. Klingt gut.
Und du hast noch eine Serie gesucht.
Wieder auf Disney Plus, die ich eigentlich gar nicht so. Das war so eine Serie, die habe ich gesehen, oh, wurde angekündigt. Ich vielleicht mal Trailer geguckt, aber gar nicht vorgehabt zu sehen. Und irgendwann haben wir es dann doch angeschaltet, weil ich eigentlich nicht viel erwartet habe. Und zwar geht es um die Serie Percy Jackson. Da gibt es eine Buchreihe zu, da, wo auch wohl noch neue Bücher rauskommen, wie ich inzwischen weiß. Und da gab es auch mal so zwei Filme, glaube ich.
Ja, zwei Filme gab es,
ne?
Ja.
Irgendwie ein Junge, ja, der feststellt, dass er Sohn von einem Gott ist, also Halbgott ist und dann Abenteuer erlebt. Ist auch eher für junges Publikum, ich sag mal, so ist so. Es gibt Parallelen so zu Harry Potter zu erkennen. Und die Filme waren nicht so gut. Ich habe es so einmal geguckt, als nicht gut befunden und okay. Die Bücher sind sehr erfolgreich. Und sie haben jetzt die Serie gemacht mit dem Autor der Bücher zusammen und sich mehr an den Büchern orientiert. Zwar nicht hundertprozentig, der Autor hat auch selber ein paar Szenen geändert, weil er gesagt hat, ah, ist in der Serie vielleicht besser oder hätte ich nachträglich anders gemacht. Und die war unterhaltsam. Ne? Also ist jetzt nicht hoch erwachsenes irgendwas, ne? Ist eher Fantasy, aber war gut und hat sogar neugierig auf die Bücher gemacht. Ich habe die jetzt noch nicht gelesen, weiß auch nicht, ob ich sie lesen werde. Aber war eine unterhaltsame Serie, so auf, ich sag mal, Harry Potter Level, ne? Also ist jetzt nichts Hochanspruchsvolles oder so, ne?
Also beim nächsten Grippalinfekt kann man sich das anschauen.
Genau, zum Beispiel. Grippalinfekt ist super, dafür kann ich das. genau, und da kommt jetzt auch eine zweite Staffel angekündigt, wo das zweite Buch dann verfilmt wird. Und das ist so ein Beispiel, dass eine Serie für ein Buch vielleicht sogar gar nicht so schlecht ist als Verfilmung. Ich habe gelesen, Harry Potter soll jetzt auch nochmal als Serie gemacht werden.
Oh nee, echt jetzt? Ich dachte, dass Harry Potter wäre mit durchgespielt.
Ja, gut. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil ich kenne die Bücher und es fehlt ja einiges aus den Büchern in den Filmen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist eine Serie gar nicht so schlecht, weil dann kannst du diesen ganzen Handlungssträngen dann doch diesen Raum geben und dann wirkt das vielleicht besser.
Ja gut, aber bei Game of Thrones hat es zum Ende ja nicht funktioniert, weil die Serie halt die Bücher überholt hat.
Das kann ja bei Harry Potter nicht passieren.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Ja.
Ja, aber ich dachte, Harry Potter haben wir durchgespielt. Also.
Ja, ist ja auch ein bisschen schwieriger mit der Autorin, ne? Also die hat ja.
Aber nee, darum geht's mir nicht, sondern einfach Harry Potter als Thema, also halt als Figur.
Ja, aber ich glaube, das kommt immer wieder. Also hätten sie keine Serie gemacht, hätten sie jetzt irgendwann wieder Filme gemacht, neu. Es wird auch mit Herr der Ringe. Bin mir ganz sicher, Herr der Ringe wird nochmal irgendwie verfilmt. Entweder eine Serie oder ein Film oder wieder neue Filme. In spätestens 10, 20 Jahren wird da einer sagen, oh, jetzt müssen wir das aber neu rausbringen, weil.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Ja,
ja oder sag mal so, das ist halt so ein Kulturgut, dass jede Generation halt hier ein anderes Medium braucht.
Ja, kann sein.
Also ich meine, Harry Potter ist entstanden, wo ich halt 10, 12 war. Ich glaube, der erste, ja, also ich bin mit Harry Potter aufgewachsen.
Ja. Ja, also von daher, wie gesagt, vielleicht ist es aber. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, da kann man noch interessante Sachen erzählen. Ist natürlich trotzdem schade eigentlich, dass es so, dass Harry Potter baut ja auch ein Universum, sage ich jetzt mal, auf, dass man da nichts anderes finden kann, dass man da irgendwie woanders spannende Geschichten mitmacht, die dann auch unterhaltsam sind. Sie haben es ein bisschen mit fantastische Tierwesen probiert, ja, aber da war der zweite ganz schlecht, der dritte war wieder okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, Percy Jackson, definitiv besser als diese Filme und kann man sich mal geben, würde ich sagen.
Okay, gut.
Ja.
Beim nächsten Grippalinfekt.
Genau.
Kommt auf die Guckliste.
Genau. Und du hast auch was gelesen.
Ja, ich habe mir mal Zeit genommen, mal einen Roman zu lesen. Und es ist ein Eschbach geworden mit dem Titel Freiheitsgeld. Und es ist eine Utopie. Ich würde sagen, es ist eine Utopie. Es spielt halt mal die Utopie durch, was ist, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen halt einführen würden, wie sich dann die Gesellschaft verändert. Das wird nicht bedingungsloses Grundeinkommen genannt, sondern Freiheitsgeld. Und das fängt halt an, dass dieses Freiheitsgeld schon seit 30 Jahren schon, oder also mehrere Jahrzehnten schon, existiert. Und anhand von einem Kriminalfall wird auch so ein bisschen eingeführt, wie das sein, warum man das eingeführt hat und welche Auswirkungen, wie sich die Gesellschaft dann verändert hat. Fand ich jetzt, also ich gebe zu, ich fand immer die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich sehr, sehr charmant. Hat, zeigt aber eine Seite, wo ich mich da doch ein bisschen erschrocken hat. Und das Ende war, ich will jetzt auch nicht spoilern, weil sonst sagt der Daniel, ich spoilere einfach so viel. Ich war über das Ende sehr überrascht. Also hat auf jeden Fall nochmal andere Aspekte gebracht, wie ich jetzt über bedingungsloses Grundeinkommen denke. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Roman, Sandra. Ich so, ja, stimmt. Aber Romane helfen manchmal, oder Utopien helfen ja manchmal, mal Konsequenzen einer Entscheidung mal ein bisschen zu überdenken, so
Ja.
durchzuspielen.
Spannend.
Und du warst im App-Universum unterwegs.
Genau. Und zwar habe ich eigentlich durch Zufall gesehen, dass ein App-Entwickler, der meinen Lieblings-RSS-Reader macht, auch eine App für Rezepte hat. Und da habe ich gedacht, okay, Rezeptverwaltung wäre eigentlich ganz cool, da nochmal was Schöneres zu haben, weil alle Lösungen, die ich so habe, ach, ich weiß nicht. Also ich habe in meiner Notiz-App habe ich einen Ordner für Rezepte. Ne, da paste ich die alle rein. Damit kommt man irgendwie zurecht. Du findest was und du kannst. Ich habe mir dann so einen iOS-Shortcut generiert. Dann kann ich aus einem Rezept quasi die Zutaten mir als Einkaufsliste rausgenerieren und sowas. Das klappt alles irgendwie. Ist aber auch schon doof, wenn du sagst, oh, ich will jetzt aber das Doppelte machen. Ne? Also dann, weil du dann zwar rausgenerierst, dann musst du überall die Zahlen anpassen. Kann man alles machen, ist jetzt, ne, First World Problems, was ich hier beschreibe. Aber war doch nicht so richtig rund, ne? Und dann habe ich gesehen, oh, der hat eine Rezept-App und der macht das ganz clever, weil die App ist kostenlos für die ersten 10 Rezepte. Das heißt, du kannst schon mal starten und ein bisschen damit rumspielen und gucken, klappt das eigentlich alles für mich, bevor du dann Geld bezahlst, dass du die einmalig dir kaufen kannst, die App. Und die App heißt Mela. Ja, und die gibt es im iOS-Kosmos für alle Plattformen, also iPhone, iPad und Mac. Wahrscheinlich jetzt auch Vision OS, keine Ahnung. Und genau, wenn du mehr als 10 Rezepte haben willst, dann musst du dafür bezahlen. Und du kannst halt ganz cool mit den klassischen iOS- bzw. Mac-Funktionalitäten Webseiten dahin schicken zu der App und dann extrahiert die Rezepte raus, wenn sie eins findet. Mit allen Angaben, Links, Fotos und so. Also du kriegst dann auch wirklich, wenn du jetzt so ein Chefkochrezept oder sowas nehmen würdest, kriegst du eine schöne Ansicht drauf. Und der kann dir natürlich, kann dir auch diese ganzen Berechnungen machen. Der nutzt auch wieder die iOS-Erinnerungen, die ich ja auch nutze für eine Einkaufsliste. Dann kannst du dir deine Einkaufsliste machen. Du kannst Essensplanung, ist integriert in den Kalender machen. Also es ist so im Apple-Kosmos eine schöne App, um Rezepte zu verwalten. Und wie gesagt, ich war schon großer Fan von seiner App für RSS-Feeds, das ist so schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange es die App gibt, aber mindestens seitdem mein Standard RSS-Reader. Und für Rezepte macht das auch wirklich was her und ja, macht Spaß, ist eine schöne App. Mela gibt es im Apple-Kosmos überall, kostet ein paar Euro, kann ich aber sehr empfehlen. Und ich müsste
Cool.
sogar auf die Ready-for-Review-Seite gehen können, auf einzelne Rezepte. Ich habe es noch nicht ausprobiert und mir die Rezepte dann importieren können. Das müsste eigentlich klappen. Sonst muss ich ein bisschen was optimieren an unserem Quellcode, wenn er das nicht auslesen kann. Ich probiere das jetzt mal live aus.
Gut, in der Zwischenzeit, wo du das live ausprobierst, mache ich aber mal weiter, denn ich war in der Brettspielwelt wieder unterwegs und hatte die Gelegenheit gehabt, Seven Wonders Architects zu spielen. Und ich muss zugeben, wo ich das gelesen hatte, dass es rauskommt, wo ich mir dachte, wie Seven Wonders nur in einfacher muss das sein, weil ich eigentlich Seven Wonders eigentlich recht zugänglich fand. Und ich war überrascht halt, wie, also die haben ein paar Mechanismen halt vereinfacht, wie man daraus trotzdem mal so ein cooles Spiel für eine kleine Runde, für zwischendurch, für 20 Minuten da kreieren kann. Und das ist auch sehr zugänglich für Leute, die eher selten Brettspiele spielen. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite, sich das mal anzuschauen, wenn man ein Spiel sucht, was man mit Leuten spielt, die jetzt nicht so voll die Brettspiel-Nerds sind. Also ich halte mich jetzt auch kein Br für Brettspiel-Nerd, aber für mich kann man auch für eine kompliziertere Session haben, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. So, dann mache ich mal weiter. Und wir haben ein Getränk. Und zwar ich hatte Gelegenheit gehabt, auf einer Geburtstagfeier einen alkoholfreien Rum zu probieren. Und den fand ich mega lecker. Und zwar vogelfrei. Das ist jetzt kein Rum, was man jetzt pur trinken würde, sondern das geht um für Longdrinks. Und ich habe den halt mit Cola, also um halt Cuba Libre nachzuahmen. Und ich muss sagen, das kam den Original Cuba Libre, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, recht gut nah. Von daher auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite, das mal auszuprobieren, wenn ihr mal was Alkoholfreies trinken wollt, aber doch euch mal einen Longdrink mixen wollt.
Klappt übrigens fast. Den Titel nimmt er nicht richtig.
Ja, das heißt, der Product Owner von uns sollte noch mal ein Ticket dir aufmachen,
Ja, mal schauen, muss ich nochmal.
wird ja auch nur 12 Monate dauern, alles gut.
Dafür haben wir jetzt eine tolle Suche, ja? Also.
Ja, das habe ich nicht in Frage gestellt. Ich habe einfach nur festgestellt, dass es dann 12 Monate dauert.
Die Bezahlung ist so schlecht hier, oder? Ja.
Ja, genau. Das ist in Ordnung. Dann dauert das halt entweder
Ja.
das eine oder das andere.
Und ja, ich war lange nicht mehr auf der Suche, aber sie tut immer noch. Ich bin stolz.
Ja, sehr gut. Da darf es auch sein. Ich fand die Lösung auch mit diesen ohne noch einen zusätzlichen Service auch sehr gut.
Ja, das ist also ein schönes Tool.
Ja.
Genau. Dann haben wir es geschafft, oder?
Ja, mega.
Genau. Mit alkoholfreiem Rum geht's in den Abend.
Aber der war wirklich lecker.
Ja, glaube ich dir. Klingt auch spannend. Ich bin nicht so der Rumtrinker, aber wenn ich irgendwann
Also
mal zu
ich,
Besuch bin, dann.
also immer so, ich kann euch auch sogar einen Tipp geben für den richtigen Rum, der mega lecker ist, den man auch pur trinken kann, den Don Papa. Und das war bisher immer unser Rum auf große Fahrtensegel.
Weil ihr dann Piraten gewesen seid, habt ihr die schwarze Flagge gehisst und dann
Ja, ich hatte mal
rumgedruckt.
eine rote Piratenflagge gehabt und die habe ich auch eine Zeit lang auch auf, bis wir bei einem Segelturn sie verloren haben, weil es zu windig war. Und aber ich hatte immer mal mit Axel Diskussion gehabt, er fand das immer peinlich, dass ich eine Piratenflagge habe. Ich dachte so,
Der ist auch
ist
selber
nicht
als
okay.
Pirat immer
Ja, eben, habe ich
unterwegs,
auch gedacht,
ja.
aber weißt du, hier zu Hause macht er mal hier auf Pirat und dann, wenn man mal hier mal ein Statement sagen muss draußen, dann kneift er
Genau,
immer.
und kaum will man das andere Schiff entern, und nein.
Naja, aber wenn ihr richtigen Rum trinken wollt, dann kann ich einen Don Papa. Mega lecker. Aber sagen wir so, und wenn ihr halt einen Rum sucht, alkoholfrei zum Mixen für Longdrinks, dann kann ich den vogelfrei Rum empfehlen.
Sehr schön. Ready for Review. Das könnte auch der Vogelfrei-Podcast sein. Hint,
Zwinker, zwinker.
hint. Ja, wir haben die falschen Hörer, was das angeht.
Ja, wer weiß, vielleicht kennen Sie jemanden, weil der Schwager oder der Schwippschwager oder wer auch immer da vielleicht arbeitet.
Ja.
Wer weiß.
Ready for Review. Der Podcast, der noch Werbepartner. Nein, eigentlich gar nicht.
Nein,
Aber ja.
nein.
Sehr schön, Sandra. Es hat wieder Spaß gemacht.
Dito, die Freude war auf meiner Seite.
Ja, und damit ist es auch schon wieder rum. Wie gesagt, Aufnahme heute am 15. Februar. Und ihr kennt das ganze Prozedere. Wenn ihr uns toll findet, gerne irgendwo Sternchen hinterlassen. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, weil ihr noch andere tolle Rum-Empfehlungen habt oder andere Sachen, die ihr uns mitteilen wollt, dann könnt ihr uns auf allen möglichen Plattformen erwischen. Am besten bei Mastodon. Oder per Kontaktformular oder auch per E-Mail oder was auch immer euch recht ist, irgendwie findet man uns. Freut uns auf jeden Fall, immer von euch zu hören, und das wär's. Von daher vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, eine tolle Woche, einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.